Herzlich willkommen zu Folge 297 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 24. April 2024. Mein Name ist Stefan Klenner und ich bin heute in Frankfurt das erste Mal mit Katharina Iskander im Studio. Hallo Katharina.
Hallo Stefan.
Ja, Katharina, erzähl mal, wer bist du und wie kommt es, dass du jetzt hier neu im Einspruch-Podcast dabei bist?
Ja, wo soll ich anfangen? Ich bezeichne mich immer selber gerne als FAZ-Urgewächs. Ich habe hier volontiert vor vielen Jahren und war dann lange zuständig oder bin es eigentlich immer noch für die ganzen Sicherheitsthemen, also speziell für Hessen. Das heißt, habe viel mit den Themen Polizei, Kriminalität, im Allgemeinen mit Extremismus zu tun und mit sicherheitspolitischen Belangen. Und das hat natürlich auch eine gewisse Nähe zum Einspruch-Podcast. Und dass ich überhaupt hier sein darf, das liegt daran, dass die Anna ja, wie die Hörer in der vergangenen Folge schon gehört haben, in Elternzeit sich demnächst befindet. Und dann vertrete ich sie so lange und freue mich sehr, hier mit dem Team zu sein.
Ja, da sind wir natürlich alle im Einspruch-Team total dankbar dafür und du hast schon deine Expertise in Sicherheitsfragen angesprochen und das bringen wir heute auch gleich in die Sendung ein. Du bist mit dem hessischen Innenminister Roman Posek verabredet.
Genau. Und zwar sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja in ganz vielen Bereichen momentan, ja, man könnte es fast als Modethema bezeichnen. Jeder spricht darüber, jeder hat auch schon mal selber vielleicht damit rumexperimentiert. Und für die Sicherheitsbehörden bietet das natürlich besondere Möglichkeiten. Darüber spreche ich mit ihm. Und das geht eben auch bis hin zu den Strafverfolgungsbehörden, bis hin zu Gerichten, die entscheiden müssen, wie beweiskräftig ist am Ende das, was vorgelegt wird. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein sehr spannendes Thema und reicht auch weit in die Zukunft rein.
Ja, das Thema KI hatten wir tatsächlich auch schon in den vergangenen Sendungen immer mal wieder, zum Beispiel auch mit Bezug auf das Presserecht, aber in der Strafverfolgung ist es natürlich auch ein total wichtiger Topic und da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf euer Gespräch gleich. Danach werden wir beide uns ein bisschen unterhalten. Da geht es um die Abtreibungsgesetzgebung. Da hat ja in Berlin in der vergangenen Woche eine Regierungskommission einen Vorschlag unterbreitet. Den gucken wir uns näher an, blicken aber auch nochmal auf die Rechtslage. Ja, und danach geht es um das Klima, Katharina.
Ja, das Klima ist ein sehr spannendes Thema, da bin ich schon gespannt. Da hast du ja mit der Angelika Nussberger drüber gesprochen und das ist natürlich auch ein Thema, was viele interessiert, sowohl in ihrem ganz persönlichen Alltag als auch dann bis in die Rechtsprechung hinein. Und ich bin sehr gespannt, was ihr besprochen habt.
Ja, Anlass ist ja die Klimaentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ist 2 Wochen her. Wir hatten das damals angekündigt, dass wir das Thema sozusagen schieben, weil die Sendung vor 2 Wochen sehr, sehr voll war. Und mit Frau Professor Nussberger werde ich dann ein bisschen die Aspekte des Urteils analysieren. Urteil ist ein gutes Stichwort, denn zum Ende der Sendung gibt es natürlich auch wieder ein gerechtes Urteil. Das führt uns diesmal an das Gericht der Europäischen Union nach Luxemburg. Und ganz zum Schluss, sei schon gesagt, wird es noch einen Hinweis geben. Nächste Woche fällt der Einspruch-Podcast aus. Da fällt der Mittwoch nämlich auf einen Feiertag. Das ist der 1. Mai. In 2 Wochen sind wir dann wieder am Start. Und jetzt freue ich mich auf dein Gespräch mit Roman Posek.
Ja, herzlich willkommen, Herr Minister Posek. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie waren bis vor kurzem noch hessischer Justizminister und sind jetzt in der neuen hessischen Landesregierung Innenminister des Landes Hessen. Und Sie haben es gleich mit einem Thema zu tun, das sowohl Polizei als auch Justiz gleichermaßen beschäftigt, der Einsatz künstlicher Intelligenz. Sie haben angekündigt, für Hessen Vorreiter zu werden im Einsatz von KI. Wie kann man sich das vorstellen?
Künstliche Intelligenz ist das zentrale Zukunftsthema für die Gesellschaft, aber natürlich auch für Polizei und Justiz. Deshalb müssen wir künstliche Intelligenz auch in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Dabei geht es darum, die praktischen Rahmenbedingungen zu gestalten, aber auch das Recht zu verändern. Wir sind in Hessen, was die Polizei angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben ein sogenanntes iHub hier in Frankfurt. Dort wird wirklich Innovation vorangetrieben, Forschungsarbeit betrieben und dort gibt es bereits auch Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit. Ich verspreche mir davon vor allem, dass wir schneller und dass wir effizienter werden. Und das ist gerade sehr wichtig. Wir müssen ja auf umfassende Entwicklungen, Gefahren, Bedrohungslagen reagieren. Und da kommt es auch häufig auf Tempo an. Künstliche Intelligenz kann bei der Auswertung von Daten beispielsweise helfen und Unterstützung leisten. Wir müssen auch beim Personeneinsatz auf Effizienz setzen, denn wir werden auch die Leute nicht beliebig finden und die Stellen nicht beliebig ausweiten können. Und deshalb verspreche ich mir von künstlicher Intelligenz sehr viel. Allerdings natürlich immer auch in den Grenzen, die wir beachten müssen durch den Datenschutz, durch das Recht insgesamt.
Wenn Sie sagen, Sie möchten da mehr Tempo reinlegen und das auch im Zusammenhang mit Terrorismus, also möglichen Anschlägen begründen, können Sie sagen, wie genau künstliche Intelligenz da helfen würde bei den Vorabermittlungen?
Es gibt ganz viele Anwendungsbereiche der künstlichen Intelligenz und es geht auch um Prävention und es geht auch um Repression. Künstliche Intelligenz kann die Analysefähigkeit der hessischen Polizei nachhaltig steigern. Dabei geht es darum, verschiedene Daten zusammenzuführen. Wir leben nun mal in einer Zeit der Datenflut. Daten sind die neue DNA und künstliche Intelligenz kann dann beispielsweise Gefahrzusammenhänge sehr schnell erkennen und der Polizei wichtige Impulse für ihre Tätigkeit geben. Wir haben jedenfalls mit Hessen-Data, das wir im Moment noch nicht auf der Basis künstlicher Intelligenz betreiben, Terroranschläge verhindern können. Und darum geht es am Ende. Wir wollen ja ein hohes Maß an Sicherheit schaffen. Das erwarten die Menschen auch von uns. Und deshalb ist es so wichtig, auch die modernen Möglichkeiten dieser Zeit für die Polizeiarbeit nutzbar zu machen.
Ja, da sind wir schon beim nächsten Stichwort, nämlich Hessen-Data. Das ist ja, wie Sie eben schon bereits gesagt haben, das ist ja schon eine Software, die es Polizei und Staatsanwaltschaften ermöglichen soll, komplexe Straftaten zu ermitteln, indem unterschiedliche Datentöpfe, die ja rechtmäßig erhoben sind, die Polizei jetzt schon nutzt, zusammenführt. Allerdings ist es ja so, dass gerade Hessen-Data ja vor dem Bundesverfassungsgericht als zu weitreichend erachtet wurde und da musste ja reglementiert werden. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass dieses Instrument dann doch noch mit KI und also aufgestockt werden kann?
Zunächst einmal hat das Bundesverfassungsgericht Hessen-Data ja nicht in Gänze als verfassungswidrig erklärt. Im Gegenteil, Hessen-Data ist im Wesentlichen bestätigt worden. Es sind zusätzliche Anforderungen aufgestellt worden im Hinblick auf die Bestimmtheit der Grundlage. Das ist der Paragraph 25a HSOG. Das ist auch sehr schnell umgesetzt worden, sodass wir jetzt eine sichere Grundlage für Hessen-Data haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dieser Grundlage auch weitergehen können. Natürlich ist an der Stelle vieles im Fluss und das Bundesverfassungsgericht wird noch eine Reihe von Maßstäben auch zur Nutzung künstlicher Intelligenz aufstellen, gerade im Sicherheitsbereich. Das ist ein neues, dynamisches Rechtsgebiet. Aber ich bin sicher, dass das Bundesverfassungsgericht, und so verstehe ich auch die Entscheidung zu Hessen-Data, auch die Interessen der Sicherheitsbehörden sehr ernst nehmen wird. Keiner will chinesische Verhältnisse, das ist vollkommen klar. Wir brauchen Grenzen des Rechts. Aber genauso muss richtig sein, dass wir auch die Möglichkeiten nutzen müssen und dass wir nicht tatenlos zusehen dürfen, wie sich das Verbrechen weiterentwickelt und die Ermittler, die Sicherheitsbehörden gewissermaßen hinterherhinken. Von daher kommt es darauf an, dieses immer wieder neue und schwierige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit richtig auszutarieren. Es muss Datenschutz geben, aber der Datenschutz darf natürlich nicht über allem stehen. Mir ist es am Ende wichtig, dass wir wirklich erfolgreich in der Polizeiarbeit sind und dass wir wirklich auch Terroranschläge verhindern können. Da sind wir bislang auch auf einem sehr guten Wege, aber wir müssen an der Stelle auch tatsächlich am Ball bleiben. Wir müssen auch ressourcenschonend arbeiten. Wir werden die Polizei nicht grenzenlos ausweiten können in personeller Hinsicht. Das wird der Haushalt nicht hergeben. Wir werden aber auch die Leute in unserer Gesellschaft in Anbetracht des demografischen Wandels nicht finden. Und auch vor diesem Hintergrund sind wir klug beraten, Effizienzgewinne, die uns die Technik zur Verfügung stellt, zu nutzen und sinnvoll einzusetzen.
Wie genau sehen denn solche Pläne aus? Also wie kann man sich das vorstellen, wie die Software dann künftig bestückt sein muss, um dann auch sagen zu können, man kann mit künstlicher Intelligenz noch mehr erreichen als mit der jetzigen Form der Analyseplattform?
Bei Hessen-Data geht es konkret darum, dass wir weitere Daten einbeziehen, also zum Beispiel solche, die im Internet frei zugänglich sind. Im Moment beschränkt sich Hessen-Data auf die polizeilichen Daten, die ohnehin schon da sind. Das heißt, wir wollen die Daten erweitern, die einbezogen werden und wollen dann Zusammenhänge zwischen den Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz herstellen. Das heißt, die Datenauswertung, Bewertung automatisieren. Am Ende muss es aber immer darum gehen, dass ein Mensch natürlich die Bewertung, die weiteren Schlüsse zieht. Also ich will nicht den Menschen ersetzen, sondern ich will die Arbeit für den Menschen erleichtern. Im Übrigen sind die Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz für die Polizei ganz breit gestreut. Das reicht von so einfachen und sicherlich harmlosen Anwendungsbereichen, die es auch jetzt schon gibt, wie eine Übersetzungs-App, bis hin natürlich zu den rechtlich auch durchaus schwierigeren Feldern der Gesichtserkennung. Also wir versprechen uns viel im Bereich der Terrorismusbekämpfung, der Bekämpfung organisierter Kriminalität. Chatprotokolle können automatisch ausgewertet werden. Finanzströme können anders ermittelt und bewertet werden. Künstliche Intelligenz kann schneller und einfacher Zusammenhänge herstellen. Es ist auch in der Zukunft denkbar, dass Videoschutzanlagen, die wir ja umfassend im Einsatz haben, auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz betrieben und ausgewertet werden, dass beispielsweise nicht der Beamte immer auf den Monitor schauen muss, sondern auch künstliche Intelligenz erfasst, ob es gerade eine Messerattacke oder einen anderen Angriff gibt und dann beispielsweise Alarm gibt, sodass Polizei sofort einschreiten kann. Ich kann auch noch nicht alles voraussehen. Ich kann mir auch noch nicht alles vorstellen, das sage ich ganz offen. Aber ich glaube, den Stand, den wir heute haben, hätten wir vor 10 Jahren auch nicht vorausgesehen. Wir müssen einfach an der Stelle mit der Zeit gehen.
Andere Staaten haben ja schon viel mehr als das, was wir hier aus Deutschland kennen. Sie haben eben schon angesprochen, was moderne Kamerasysteme alles leisten können. Da sind wir beispielsweise auch bei dem Thema verdächtiges Verhalten innerhalb von Menschenmassen zu erkennen, was sicherlich ja auch für die Terrorabwehr ein wichtiges Instrument wäre. Gibt es dahingehend Pläne, dass man das noch mehr austestet oder gucken Sie auch oder tauschen sich mit anderen Staaten aus und suchen sozusagen nach Best-Practice-Beispielen für Ihre Zwecke?
Vorrangig sind wir in Deutschland unterwegs und da tauschen wir uns intensiv aus, gerade mit dem Bundeskriminalamt, auch mit den anderen Bundesländern. Und alle haben das erkannt, dass der Einsatz von KI das entscheidende Zukunftsthema auch ist. Wir wollen natürlich keine Bewegungsprofile von unbescholtenen Bürgern erstellen. Also von daher müssen wir auch immer wieder an die Grenzen des Einsatzes denken. Aber wir müssen auch den Nutzen sehen und immer wieder diese Abwägung neu gestalten. Und da ist der Blick in andere Länder, die möglicherweise weiter sind, auch hilfreich. Das ist vornehmlich sicher Aufgabe der Bundesbehörden, die den internationalen Kontakt pflegen. Aber ich denke, das Thema ist so offen und so wichtig im Moment, dass wir da auch Hilfestellungen durchaus in Anspruch nehmen sollten.
Sie haben eben auch schon Massendaten angesprochen und auch Kryptoverfahren, wo künstliche Intelligenz ja auch künftig eingesetzt werden soll. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen? Also gerade diese Massenverfahren, das also im Bereich der Kinderpornografie oder auch in der Auswertung von Chats, die ja auch riesige Datenmengen beinhalten, das ist ja durchaus eine Belastung, also sowohl für die Staatsanwaltschaften als auch für die ermittelnden Beamten der Polizei. Inwiefern kann da denn künstliche Intelligenz eine Erleichterung bringen und dann eben auch dieses besagte Tempo reinbringen, von dem Sie gesprochen haben?
Genau diesen Aspekt haben wir natürlich im Blick. Bei kinderpornografischen Dateien kann künstliche Intelligenz die Auswertung erleichtern, indem künstliche Intelligenz strafbare Handlungen erkennt, indem künstliche Intelligenz auch Täter erkennt. Und das ist natürlich eine Erleichterung für die Ermittler, die sich die fürchterlichen Bilder dann nicht komplett anschauen müssen. Am Ende wird es aber auch an dieser Stelle nicht ohne den Menschen gehen. Die Bewertung, auch die Zulieferung dann für die Staatsanwaltschaft, für die Justiz, muss am Ende ein Mensch machen, so dass ich leider den Ermittlern die Bilder nicht völlig ersparen kann, aber ich kann die Arbeit eben schneller machen, ich kann es erleichtern. Das gilt genauso für die Auswertung von Chatprotokollen beispielsweise. Auch da kann KI in ganz großen Datenmengen bestimmte Begriffe, bestimmte Inhalte erkennen und auch miteinander in Beziehung setzen. Auch das beschleunigt und erleichtert. Also von daher liegen die Vorteile jedenfalls auch ganz klar auf der Hand.
Es gibt ja einen Fall, wo KI schon ich glaube, sehr erfolgreich eingesetzt wurde in Hessen, und zwar bei der Auswertung der Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Eritrea-Festival in Gießen verübt worden sind. Können Sie da vielleicht erläutern, wie genau man da vorgegangen ist?
Ich habe das Polizeipräsidium Mittelhessen besucht zu Beginn meiner Tätigkeit und war ganz beeindruckt von dem, was dort geschieht. Dort ist künstliche Intelligenz bei der Aufklärung der Straftaten im Einsatz. Wir befinden uns also im repressiven Bereich, nicht im präventiven Bereich. Es gibt von den Ausschreitungen beim Eritrea-Festival umfangreiches Bildmaterial, vor allen Dingen auch Videomaterial über viele Stunden. Und künstliche Intelligenz kann das auswerten. Das heißt, künstliche Intelligenz kann feststellen, welche Person welchen Tatbeitrag geleistet hat. Wer hat den Stein geschmissen? Und das erkennt die künstliche Intelligenz beispielsweise schon am Ohr oder an der Stirn oder am Fuß. Das heißt, es muss nicht der ganze Körper sichtbar sein. Das ist ja bei Taten, die aus Gruppen begangen werden, häufig so, dass man wirklich nur einen Teil des Körpers sieht, und künstliche Intelligenz kann dann immer wieder feststellen, das ist die Person A, das ist die Person B. Das heißt, künstliche Intelligenz hilft beim Detektieren von Personen, bei der Feststellung von Tathandlungen. Das ist auch ein Anwendungsbereich, den man sich bei Ausschreitungen im Fußballstadion sehr gut vorstellen kann. Das könnte am Ende wahrscheinlich auch ein Mensch, aber er braucht dafür viel, viel länger. Er muss ganz genau hinschauen. Künstliche Intelligenz ist schneller und ist besser an der Stelle, weil, ich sage jetzt mal, praktisch am Ohrläppchen erkannt wird, welche Person es ist und welcher Tatbeitrag durch die Person begangen wurde.
Am Ende wird sich ja dennoch die Frage stellen, wie ist das mit der Beweiskraft? Das wird ja auch momentan schon in vielen anderen Fällen diskutiert. Was glauben Sie, wird das die Zukunft sein, dass Gerichtsverhandlungen sozusagen mit dieser Art von Materialauswertung dann zu tun hat?
Anders wird es gar nicht gehen. Also ich denke, das wird auch im Strafprozess die Zukunft sein. Natürlich im rechtlichen Rahmen, der gesetzt werden muss. Manches an der Stelle ist auch noch in einem rechtlichen Graubereich. Mein Eindruck ist, dass im repressiven Bereich schon deutlich mehr möglich ist als im präventiven Bereich. Das ist auch nachvollziehbar, weil im repressiven Bereich ja eben der Straftat Verdacht schon konkret ist, im präventiven Bereich er ja erstmal gar nicht vorhanden ist. Aber ich bin sehr dafür, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen auch präzisieren. Wir müssen auch in der Politik den Mut haben, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen klar zu benennen. Daran fehlt es noch. Ich will, dass wir das auch bei der nächsten Innenministerkonferenz thematisieren, zum Beispiel auch im Hinblick auf das schwierige, aber gleichermaßen auch sehr erfolgversprechende Gebiet der Gesichtserkennung.
Das wäre schon das nächste Beispiel, denn wir haben ja den Fall Klette vor einigen Wochen erlebt, und da hat ja beispielsweise auch die Art und Weise, wie man auf die Terroristin aufmerksam geworden ist, eine Rolle gespielt. Und zwar war das ja so, dass ein Journalist eine KI-Gesichtserkennungssoftware eingesetzt hat, und damit ist ihm sozusagen der Abgleich gelungen, dass Frau Klette sich durchaus in der Öffentlichkeit bewegt, was ja so vielleicht niemand vermutet hätte. Und hinterher wurde gesagt, dieser Vorgang hätte so nie bei der Polizei stattfinden können, weil dort eben die rechtlichen Instrumente noch fehlen. Besteht da nicht auch Nachholbedarf, und wie müsste diese aussehen, dass die Strafverfolgungsbehörden künftig die gleichen Möglichkeiten bekommen wie ein Journalist oder auch jeder Bürger?
Ich halte das für erforderlich, dass die Möglichkeiten gleichlaufend sind. Ich finde, gerade dieser Fall zeigt, dass das nicht vermittelbar ist, dass wir Journalisten am Ende zur Unterstützung der Strafverfolgung brauchen. Journalisten dürfen eigentlich nicht mehr als die Polizei, finde ich. Das ist jedenfalls mein Zugang, bei allem Respekt vor Journalisten. Wir wollen ja auch keine Privatisierung der Strafverfolgung. Von daher müssen wir in der Tat die Möglichkeiten, die unsere Behörden haben, an der Stelle schärfen. Damit beschäftigen wir uns auch im Moment. Es stimmt, diese Software, die hier eingesetzt wurde, die wenden wir bei der Polizei aktuell nicht an, weil wir gegenwärtig datenschutzrechtliche Bedenken haben. Ich habe aber eine Arbeitsgruppe auch ins Leben gerufen, gemeinsam auch mit Baden-Württemberg, die sich genau mit dieser Frage befasst. Was müssten wir machen? Wie könnten wir das Recht ändern, damit wir da zusätzliche Befugnisse auch für die Polizei schaffen und eben nicht weiter damit leben müssen, dass Private mehr machen oder mehr dürfen als die Polizei? Ich glaube, in den Händen der Polizei sind solche Themen am Ende besser aufgehoben als bei Privaten.
Wie wichtig ist denn vor diesem Hintergrund der sogenannte AI Act, also die KI-Verordnung der Europäischen Union?
Das ist der Rahmen, das ist der Rahmen der Zukunft. Ich finde das zunächst einmal sehr gut, auch als überzeugter Europäer, dass die EU den Mut gehabt hat, dieses zentrale und dynamische Feld zu reglementieren. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zur EU, denn wir sind ein Raum des Rechts. Und deshalb ist es wichtig, dass hier auch rechtsstaatliche Rahmenbedingungen von Beginn an gelten. Dass das ein schwieriges Feld ist, das wird, glaube ich, sofort deutlich. Dass das wahrscheinlich auch noch nicht das letzte Wort ist, was die Rahmenbedingungen angeht, ist auch klar. Aber wir haben jetzt einen Rahmen, mit dem wir arbeiten sollten.
Und haben Sie denn die Befürchtung, dass am Ende diese KI-Verordnung denselben Effekt hat wie der Datenschutz? Also dass im Grunde genommen das Instrument, also dass es das gibt, natürlich gut ist, aber am Ende die Strafverfolgungsbehörden sagen, das setzt uns zu enge Grenzen, das Korsett ist so eng, dass wir uns darin kaum bewegen können?
Wir sind eher zufrieden mit diesem AI-Act, weil es auch Sonderregelungen für die Sicherheitsbehörden, für die Strafverfolgung gibt. Im Einzelnen stehen die Auswirkungen noch nicht fest, weil das ist jetzt auch alles sehr aktuell. Das muss jetzt auch ins nationale Recht, am Ende auch in unser Landesrecht in Hessen übertragen werden. Deshalb kann ich das auch noch nicht in allen Facetten beurteilen. Die EU vertritt ja einen risikobasierten Ansatz. Je risikoreicher Anwendungen sind, umso höher sind die Anforderungen, umso stärker ist die Reglementierung. Das finde ich nachvollziehbar. Das ist ein richtiger Ansatz. Und es gibt eben Sonderregeln auch für die Strafverfolgung, für die Sicherheitsbehörden. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass wir mit diesem Rahmen umgehen können. Dass dabei natürlich auch Datenschutz eine Rolle spielt, ist klar. Aber das haben wir ja auch nie in Zweifel gezogen. Also wir beachten ja ansonsten auch Datenschutz. Also von daher, ich glaube, wir gehen damit gut um. Und wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, werden wir uns melden und dann hoffentlich auch Veränderungen herbeiführen. Denn auch der EU ist sicherlich klar, dass dieses Rechtsgebiet ständigen Veränderungen unterworfen ist und ständig Neujustierungen auch erforderlich sind. Aber ein Anfang für einen Rechtsrahmen ist gemacht und das ist gut und mutig.
Sie haben vorhin schon gesagt, das Feld bewegt sich momentan sehr dynamisch. Wenn Sie mal in die nächsten 5 Jahre blicken, was glauben Sie, was wird da möglich sein? Wie ist die Polizei da aufgestellt?
Polizei wird immer noch von Menschen geprägt werden. Der Streifenbeamte wird, glaube ich, nicht überflüssig werden oder nicht nur ich glaube das, sondern ich bin davon auch fest überzeugt. Die Menschen wollen auch einen Ansprechpartner vor Ort und deshalb werden wir auch weiter auf eine starke Personalstärke der Polizei setzen. Aber im Hintergrund wird künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Auch der Streifenbeamte wird im Zweifel künstliche Intelligenz nutzen, zum Beispiel bei Übersetzungen. Wir haben ja nun viele Menschen, die nicht Deutsch sprechen. Wir haben Menschen aus der Ukraine, die der Polizei etwas mitteilen wollen. Da kann die Übersetzungs-App sehr viel leisten. Wahrscheinlich werden wir auch eine Gesichtserkennungs-App haben, dann im Streifendienst, die bei Identitätsfeststellungen beispielsweise hilft. Wir werden auch im Hintergrund ganz viel KI-Einsatz haben. Wir werden Daten entsprechend auswerten. Wir werden schneller sein. Wir werden hoffentlich effektiver sein. Von daher wird das eine Mischung aus analoger und digitaler Welt sein. Und wir werden alles dafür tun, dass auch die neue Welt den hohen Sicherheitserwartungen der Menschen entspricht und dass wir auch alle Bedrohungslagen, die natürlich letztlich auch ein bisschen eine Folge einer modernen, digitalisierten, globalen Welt sind, im Griff halten mit den Möglichkeiten der Polizei. Wir müssen auf der Höhe der Zeit bleiben und deshalb werden wir in den nächsten Jahren ganz, ganz viele weitere Entwicklungen und Veränderungen erleben. Das sollten wir offen angehen, natürlich auch mit Augenmaß, aber eben schon auch mit der Bereitschaft zur Veränderung. In meinen Besuchen bei der Polizei hat mich vor allem auch beeindruckt, wie innovationsoffen die Polizei ist. Also dort werden diese Veränderungen auch sehr positiv aufgenommen, weil man einfach die Verbesserung, die Erleichterung auch sieht und wahrnimmt. Wir müssen in der Bevölkerung sicherlich auch werben, weil es da Sorgen gibt, die aber weniger auch mit der Polizei als vielmehr ja mit der allgemeinen digitalen Entwicklung zusammenhängen. Deshalb wollen wir werben, deshalb müssen wir auch transparent sein. Es muss auch immer deutlich werden, wie und wo KI eingesetzt wird. Aber ich glaube, wir können diesen Weg am Ende wirklich gut gestalten.
Ja, wir sind gespannt und werden das weiter begleiten und verfolgen als Medium. Und ja, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch und alles Gute.
Sehr gerne, Frau Iskander.
In der vergangenen Woche hat eine Regierungskommission mit Fachleuten, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, Vorschläge zur Reform des Abtreibungsrechts vorgestellt. Damit wollen wir uns jetzt ein bisschen befassen. Bevor wir das aber tun, sollten wir natürlich erstmal einen Blick auf die aktuelle Rechtslage werfen. Katharina, wie ist das aktuell? Wie ist die Abtreibung in Deutschland geregelt?
Ja, das ist dieser berühmte Paragraph 218, der ja gesamtgesellschaftlich, glaube ich, jedem ein Begriff sein dürfte. Und momentan ist es so, dass in der Frühphase der Schwangerschaft, innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen, die Strafbarkeit ausdrücklich ausgeklammert ist, wenn Abtreibung auf Verlangen der Schwangeren durch einen Arzt nach Vorlage einer Bescheinigung über eine Pflichtberatung und einer dreitägigen Wartefrist vorgenommen wird. Also das heißt, Abtreibung ist in diesem Fall straflos, bleibt aber rechtswidrig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man hier auch nochmal hervorheben kann. Daneben erlaubt das Strafgesetzbuch in dieser Frühphase den Schwangerschaftsabbruch bei einer kriminologischen Indikation, so nennt man das. Der Rechtfertigungsgrund ist auch auf abgeschlossene 12 Schwangerschaftswochen begrenzt. Man sieht also, es gibt schon sehr klare Regelungen, dem natürlich auch eine breite Diskussion damals zugrunde liegt. Und die Tatsache, dass jetzt eben nochmal darüber diskutiert wird, wird viele Fragen aufwerfen, viele neue Fragen.
Ja, das ist definitiv so. Kriminologische Indikation müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Das meint, wenn eben zum Beispiel durch eine Vergewaltigung so eine Schwangerschaft entstanden ist, dann gibt es eben diese besondere Ausnahme. Gibt noch eine weitere, das ist die medizinisch-soziale Indikation. Das gilt für die gesamte Schwangerschaft. Auch da ist es eine Abtreibung rechtmäßig und straffrei. Das ist immer dann der Fall, wenn die gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis nahelegen, dass eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Frau bestehen. Das ist also sehr weit gefasst und gilt, wie gesagt, für die gesamte Schwangerschaft. Danach sind auch Spätabtreibungen zulässig. Aber es gilt eben dieser Grundsatz, dass ansonsten schon das Strafrecht gilt, zumindest nach der 12. Woche und die Rechtswidrigkeit kontinuierlich besteht. Ja, und da gibt es natürlich auch einen Hintergrund, das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Genau, und das ist ganz interessant, wenn man sich da mal mit der Historie befasst. Da wird nämlich deutlich, also die Karlsruher Richter haben sich ja schon in zwei Entscheidungen in der Vergangenheit mit dem Thema befasst. Einmal 1975 und einmal 1993. Und in beiden Entscheidungen hat sich das Gericht mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Abtreibung in diesen ersten 12 Schwangerschaftswochen rechtmäßig sein darf. Und die Antwort der Richter war damals, das geht nicht. Das Grundrecht auf Leben gilt nicht nur für Menschen nach der Geburt, sondern eben auch für den Embryo, Fetus und Mutterleib. Jedenfalls ab dem 14. Tag nach der Empfängnis. Und damit ist auch begründet, warum der Schutz des ungeborenen Lebens eben so hoch erachtet wird.
Genau, man muss natürlich auf der anderen Seite entgegenhalten, dass auf der Seite der Schwangeren schon auch Grundrechte stehen, also vor allem das Persönlichkeitsrecht der Schwangeren ist natürlich zu berücksichtigen, aber die Richter haben damals eben eine Abwägung getroffen und haben bei dieser Abwägung gesagt, die Menschenwürde des Ungeborenen hat die gesamte Schwangerschaft über Vorrang. Und der Gesetzgeber muss dem eben Rechnung tragen. Es gibt also quasi keinen abgestuften Lebensschutz, dass man jetzt sagen kann, ganz zu Beginn ist irgendwie der Lebensschutz des Ungeborenen nicht so viel wert und am Ende ist er dann ganz viel wert. Ja, und um dem eben Rechnung zu tragen, ist grundsätzlich das Strafrecht das Mittel der Wahl nach Ansicht der Karlsruher Richter. Wobei natürlich bei einer Unzumutbarkeit da Ausnahmen gemacht werden können. Da haben wir vorhin schon diese Indikationen angesprochen, die sich dann eben auch entsprechend widerspiegeln. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man mit dieser Beratungslösung eine Sondersituation für die ersten 12 Wochen schafft, was du ja eben gesetzlich schon angesprochen hast. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Katharina, wie ist das in den ersten 12 Wochen? Was muss die Schwangere sozusagen tun, um sich da nicht dem Risiko der Strafbarkeit auszusetzen?
Ja, bisher ist es so, eine Schwangere, die mit dem Gedanken, also die den Gedanken hat, ihr ungeborenes Kind abtreiben zu lassen, die muss in jedem Fall eine Beratungsstelle aufsuchen. Also das wurde damals so festgelegt. Das ist einer der wirklich wichtigen Bestandteile. Und dann hat sie auch noch eine Frist zu beachten, in der ihr nochmal die Möglichkeit gegeben wird, ob sie wirklich diesen Schritt gehen will oder ob sie sich dann nicht doch anders entscheidet.
Und nun gibt's ja politisch Debatte darüber, ne, Katharina? Da müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, wie das überhaupt jetzt entstanden ist, dass das Thema bei 1993, 1975, das ist lange zurück, wie das Thema jetzt nochmal aufs Trapez gekommen ist und wie überhaupt diese Kommission da jetzt ins Spiel kam, die letzte Woche ihre Vorschläge vorgestellt hat.
Also man kann sagen, dass das Thema überhaupt nochmal aufgegriffen wird von politischer Seite, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und in der Tat ist es so, dass SPD und Grüne ja damit argumentieren, dass sie die jetzige Regelung für nicht mehr zeitgemäß erachten. Die FDP allerdings ist gegenteiliger Meinung und steht eigentlich eher auf Seiten der Oppositionellen Union, der CDU, dass nämlich die Konstruktion von 1993 ein guter gesellschaftlicher Kompromiss tatsächlich ist. Die Ampel, die hat die besagte Regierungskommission eingesetzt, die eben die Neuregelung außerhalb des Strafrechts prüfen soll. Und interessanterweise, da muss man nochmal genauer hinschauen, wie das eigentlich dazu passen soll, soll damit gleichzeitig auch das Verbot der Leihmutterschaft mit eine Rolle spielen.
Ja, das ist ein total spannender Punkt. Genau. Ne? Also da fragt man sich, wie kommt das so zustande? Hintergrund ist halt, dass die FDP dieses Verbot der Leihmutterschaft kritisch sieht und die Grünen eben sehr Druck machen, dass sich bei der Abtreibung was ändert. Und dann wurde quasi damals, als die Ampel vor 2 Jahren ins Amt gekommen ist, beides so in eine Kommission gegeben. Und dann musste die Kommission aber auch erstmal damit umgehen, wie behandeln wir jetzt eigentlich so 2 völlig unterschiedliche Themen?
Genau. Und man muss auch ehrlich gesagt die Frage stellen, was für einen Eindruck das macht und wie sinnvoll das ist. Also da werden wirklich 2 Themen in eine Schublade gepackt, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also wenn überhaupt nur oberflächlich, bei denen man aber wirklich so genau hinschauen muss, wie die tatsächlich geregelt sein sollen. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das wirklich in einem Abwasch sozusagen zu behandeln. Dafür sind die Themen einfach zu wichtig und auch zu differenziert zu betrachten.
Ja, ich glaube, die Kommission hatte da auch selber so ein bisschen Zweifel dran. Die haben das dann so gelöst, dass die quasi aus dieser 18-Leute-Gruppe nochmal so 2 Unterkommissionen gemacht haben, die jeweils mit 9 Fachleuten besetzt waren und dann quasi diese Themen so getrennt bearbeitet haben und das, was wir uns eben jetzt angucken, betrifft quasi auch nur dieses 9er-Gremium, die sich mit der Abtreibung beschäftigt haben. Jetzt war es aber natürlich so, dass die Kommission auch nicht unumstritten war, ne?
Genau, weil diese Aufteilung, von der du eben gesprochen hast, die macht natürlich Sinn. Das ist auch gut, dass das so gelöst wurde. Allerdings gab es ja eben die Kritik, dass die Mitglieder der Kommission von der Regierung ausgesucht wurden. Dass also Externe gar keine Chance hatten, daran teilzunehmen an dem ganzen Prozess. Und das ist anders geregelt worden bei anderen Themen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und das ist natürlich bei so einem Thema wie diesem, wo es wirklich um den Schutz ungeborenen Lebens geht, besonders brisant.
Ja, und gerade da hatte sich eigentlich immer bewährt, dass man eben parteiübergreifend das ganze Thema angeht. Also es war in der Vergangenheit immer so, wenn über solche Themen auch im Bundestag abgestimmt wurde, dann wurde nicht nach Fraktionslinien abgestimmt, sondern dann haben sich quasi immer so Abgeordnetengruppen gebildet, die eben nach ihrem Gewissen dann da unterschiedliche Standpunkte vertreten haben. Und dementsprechend wurde eben auch in solchen Gremien, die da mögliche Gesetzesänderungen vorbereitet haben, das war bisher vor allem der Nationale Ethikrat oder auch Enquete-Kommissionen zur Bioethik im Bundestag, die wurden immer so aufgestellt, dass die Fachleute auch mit von der Opposition benannt werden konnten. Und ja, das ist diesmal leider nicht passiert. Aber jetzt schauen wir mal konkret auf den Vorschlag. Was schlägt denn die Kommission vor, Katharina?
Ja, die Kommission schlägt vor, ein Drei-Phasen-Modell zu etablieren. Das sieht vor, dass in der Frühphase der Schwangerschaft eine Abtreibung generell erlaubt sein soll. Dann gibt es eine mittlere Phase oder soll eine mittlere Phase geben, in dem es Spielraum geben soll, ob eine Abtreibung eben erlaubt oder verboten sei. Und in der Spätphase müsse der Gesetzgeber die Abtreibungen verbieten, außer eben bei den besagten Indikationen. Also die wollen im Prinzip dieses sehr klar geregelte bestehende Prinzip ja doch enorm aufweichen. Ich glaube, zu diesem Schluss kann man zumindest kommen, zumindest was diese ersten beiden Phasen betrifft. Und da müsste man jetzt mal genau hinschauen.
Ja, und vor allem ist es auch so, dass sie bei einer Beratung auch noch eine Änderung wollen, ne? Also die soll gar nicht mehr verpflichtend sein, sondern da gibt's eben dann auch so eine, zumindest eine Diskussion. Es wird gesagt, der Gesetzgeber kann diese Beratung vorsehen oder auch nicht. Ja, und das Interessante ist auch, dass diese drei Phasen nicht so ganz klar abgegrenzt werden, sondern dass, ja, da jetzt nicht eine konkrete Wochenanzahl angegeben wird, sondern die Kommission da auch ein bisschen im Ungefähren bleibt. Ich habe mir diesen Bericht jetzt die vergangenen 10 Tage wirklich sehr intensiv angesehen. Es gibt einmal einen Kurzbericht im Internet und dann gibt es aber auch einen langen Bericht, mehrere 100 Seiten. Und ich habe insbesondere mal das Kapitel zur Verfassungsmäßigkeit wirklich auch komplett gelesen, weil ich mich natürlich ein bisschen gefragt habe. Ich meine, der Widerspruch ist ja offensichtlich zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ne? Wir haben es eben gesagt, das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss zumindest immer rechtswidrig sein, weil eben das Lebensrecht des Ungeborenen in allen Phasen der Schwangerschaft Vorrang hat. Jetzt sagt diese Kommission, nee, wir machen da so eine Drei-Phasen-Modell, sowas Gestuftes. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie begründen die das dogmatisch? Und ein Ansatzpunkt, den ich dann in dem Kapitel zum Verfassungsrecht dort gefunden habe, war, dass es quasi schon Indizien gäbe bisher in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Abwägungsfähigkeit der Menschenwürde neu postuliert werde in der Rechtsprechung, ein stärkeres Gewicht einnehme. Bisher ging das Bundesverfassungsgericht ja davon aus, dass die Menschenwürde des Ungeborenen da eben nicht abgewogen werden kann. Und das Kuriose ist so ein bisschen, die Herleitung erfolgt dadurch, dass es ja neue Rechtsprechung gibt zu Sicherheitsgesetzen und zum Datenschutz. Da wird ja auch so ein Kernbereich privater Lebensgestaltung definiert, der aus der Menschenwürde abgeleitet wird. Und jetzt argumentiert halt diese Kommission dadurch, dass der Staat zumindest solche Daten sichten kann, die dann dem Zugriff der weiteren Ermittlungen entzogen werden, und um eben festzustellen, ob diese Daten verwertet werden dürfen oder nicht, müssen die da ja reingucken. Damit sei eigentlich so die Tür geöffnet, dass auch das Dogma eines absoluten Schutzes der Menschenwürdegarantie aufgegeben sei. So steht es wörtlich in diesem Kommissionsbericht. Katharina, du beschäftigst dich ja sehr viel so mit diesen ganzen Sicherheitsgesetzen. Würdest du sagen, das sind zwei vergleichbare Fragestellungen?
Ah, das ist schwierig. Hier sprechen wir ja tatsächlich um den Schutz ungeborenen Lebens. Also das heißt, man hat es mit einer Situation zu tun, wo die Partei, die man schützen will, um das mal sehr sachlich auszudrücken, ja gar keine Möglichkeit hat, sich zu äußern. Und es wird ja immer wieder argumentiert, dass auch die einen Fürsprecher brauchen im Grunde genommen. Deshalb hatte man ja auch damals so stringent argumentiert und ist für den Schutz des ungeborenen Lebens eingetreten. Also wenn man das jetzt versuchte aufzuweichen, das wäre schon sehr schwierig.
Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich auch dogmatisch wirklich schwierig wird, diese Brücke da zur bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu bauen. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass man jetzt wirklich ausgerechnet versucht, diese Rechtsprechung zu Sicherheitsgesetzen und zum Datenschutz heranzuziehen, um die Aufweichung dieser Abwägungsfestigkeit der Menschenwürde zu begründen, weil man kann diese Urteile natürlich auch ganz anders lesen und kann sagen, gerade dass eben dieser Kernbereich privater Lebensgestaltung aus der Menschenwürde abgeleitet wird, spricht eigentlich nochmal für eine Stärkung der Menschenwürde. Ja, deshalb, ich würde mal sagen, juristisch zumindest unkonventionell. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie geht es weiter? Da gab es auch schon Reaktionen jetzt nach dem Kommissionsbericht.
Ja, der Bundesjustizminister hat ja erstmal eine sorgfältige verfassungsrechtliche Prüfung angekündigt. Und die rechtspolitische Sprecherin der FDP hat auch nochmal bekräftigt, dass die FDP die Änderung des Paragraphen 218, dass sie dem nicht zustimmen werde. Also da gibt es schon sozusagen eindeutiges Votum der FDP. Und auf unsere eigene Berichterstattung hinweisen kann man auch nochmal sagen, dass ja mehrere Rechtswissenschaftler, die sich mit dem Thema befasst haben, ja auch schon in Gastbeiträgen das Kommissionsergebnis kritisiert haben und da durchaus Gründe sehen, warum das Ganze eigentlich so nicht durchsetzbar ist.
Ja, das war ziemlich spannend. Also ich verwalte da ja auch so ein bisschen den Posteingang von FAZ Einspruch und der war ziemlich in Betrieb, weil sich dann viele eben auch gemeldet haben und gesagt haben, sie wollen dazu Gastbeiträge schreiben. Wer sich das nochmal genau angucken will, kann unter faz.net/Einspruchtest ein kostenloses Probeabo abschließen für alle unter 35. Für die anderen ist es zu einem sehr geringen Betrag auch als Probeabo erstmal erhältlich und da sich auch ein Bild über diese Gastbeiträge machen. Es ist auf jeden Fall eine spannende und sehr vielschichtige Debatte und wir werden die weiter im Auge behalten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat kürzlich entschieden, dass die Schweiz mit ihrer Klimapolitik gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. An das Gericht hatten sich die Schweizer Klimaseniorinnen gewandt, also ein Verein. Einzelpersonen waren in Straßburg hingegen nicht erfolgreich. Über die Entscheidung spreche ich nun mit Angelika Nussberger. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung der Universität zu Köln. Von 2017 bis 2019 war sie Vizepräsidentin des Gerichtshofs in Straßburg. Guten Tag, Frau Professor Nussberger.
Guten Tag, Herr Klenner.
Frau Professor Nussberger, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist der Auffassung, die Schweiz verletze durch ihre Klimapolitik Artikel 6 und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich möchte mir heute mit Ihnen gemeinsam diese Normen mal ein bisschen genauer anschauen. Artikel 8 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention lautet ja, jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Wie lässt sich aus diesem Wortlaut ein Recht auf Klimaschutz herleiten?
Ja, da muss man im Prinzip eine 7 Jahrzehnte andauernde Auslegung dieses Artikels mit im Hintergrund sehen, denn der Wortlaut an sich könnte ja auch sehr begrenzt ausgelegt werden. Aber der Gerichtshof hat den Artikel 8 EMRK immer schon so etwas herangezogen wie das Bundesverfassungsgericht Artikel 2 Grundgesetz, also die allgemeine Handlungsfreiheit, und hat daraus so eine Art Auffangnorm für verschiedenste Klagen gemacht, die eben neuere Entwicklungen betreffen, die nicht unmittelbar sachlich, inhaltlich in der Konvention angesprochen sind. Wenn wir nun den Wortlaut nehmen, dann kann man natürlich insbesondere das Privat- und Familienleben, eventuell auch die Wohnung, herausgreifen und sagen, dass durch den Klimawandel insgesamt die Lebensgestaltung der Menschen so nachhaltig verändert wird, dass dieses Recht allemal betroffen ist. Also es ist nicht eine Auslegung gegen den Wortlaut, aber, und das ist ja auch die vielfach geäußerte Kritik, eine Auslegung, die den Wortlaut extrem weit dehnt. Weiter, als es bisher je war.
Würden Sie diese Kritik teilen?
Das ist die Frage, was man von dem Gerichtshof erwartet. Der Gerichtshof selbst definiert sich ja als eine Auslegungsinstanz, die Europäische Menschenrechtskonvention dynamisch auslegt, also immer wieder anpasst. Das ist auch über die Jahrzehnte allgemein im Prinzip anerkannt worden. Aber die Frage ist natürlich immer, wie weit geht das? Gibt es irgendwo Grenzen? Und wann immer der Gerichtshof wieder einen Schritt weiter geht, wird sehr intensiv nach den Grenzen gefragt. Nun ist mit dieser Klimaentscheidung ganz besonders intensiv nach den Grenzen gefragt worden. Der Gerichtshof selbst schreibt ja in seiner Entscheidung, wir sind kein Klimagericht, wir sind nicht dafür geschaffen, aber wir fühlen uns trotzdem zuständig. Wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, es ist die Erwartung an den Gerichtshof herangetragen worden, zu dieser existenziellen Frage Stellung zu nehmen. Und wenn er denn Stellung nehmen wollte, wenn er, wie er es ja gezeigt hat, sagen wollte, dass er dazu ein Wort mitreden kann, dann musste er sich im Prinzip auf Artikel 8 stützen. Die Alternative wäre ja nur Artikel 2 gewesen, Recht auf Leben. Und das, sagt der Gerichtshof, würde also die unmittelbare Lebensgefahr implizieren. Und davon kann man im Moment wohl eher nicht sprechen.
Trotzdem ist es ja eine bewusste Entscheidung der Richter gewesen, dazu Stellung zu beziehen. Sie saßen selbst auf der Richterbank in Straßburg. Hätten Sie diese Entscheidung auch so getroffen?
Ja, das ist jetzt eine Gewissensfrage, ob ich die Entscheidung auch so getroffen hätte. Ich finde das Urteil sachlich gut begründet. Ich finde das Urteil ausgewogen. Ich finde, die Überlegungen sind alle stichhaltig und nachvollziehbar. Aber ich würde auch zugeben, es wird damit Rechtspolitik gemacht. Es wird auch der Gerichtshof selbst positioniert in der politischen Entscheidungslandschaft. Ich denke schon, dass ich das Urteil mitgetragen hätte, aber ich gebe auch zu, dass ich finde, dass mein Kollege Eike durchaus auch vernünftige Gegengründe mitbringt, wenn er sagt, hier überzieht der Gerichtshof sein Mandat und es werden hier Auslegungen vorgenommen, die einfach so in der Konvention nicht angelegt sind. Also ich verstehe das Sondervotum gut, aber natürlich war ich nicht in der Entscheidungsfindung einbezogen, aber ich denke schon, dass man dieses Urteil so ausgewogen, wie es ist, mit unterschreiben kann.
Auf dieses Sondervotum von Herrn Eike werden wir noch zu sprechen kommen, das ist ja der Richter des Vereinigten Königreichs am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich würde gerne nochmal bei dem Artikel 8 bleiben, weil das eine ist ja sozusagen die Herleitung des Rechts auf Klimaschutz. Das haben Sie jetzt erklärt, da gibt es diese sehr weite Auslegungstradition. Das andere ist ja dann auch, ob man eine konkrete Verletzung feststellt. Und da haben die Richter jetzt gesagt, dadurch, dass die Schweiz kein Emissionsbudget festgelegt habe, sei dieses Recht verletzt worden. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie stark wird da nicht eigentlich dann doch eine konkrete Vorgabe auch für die Klimapolitik gemacht? Weil auch unter Umweltschützern ist die Effektivität von solchen Emissionsbudgets ja durchaus umstritten. Und damit wäre das ja dann eigentlich eine Frage, die demokratisch und nicht juristisch entschieden werden müsste.
Die Frage, was demokratisch und was juristisch entschieden werden muss, die unterliegt ja der gesamten Auseinandersetzung. Und der Gerichtshof hat ja sogar, was eigentlich ungewöhnlich ist, im Prinzip eine Art allgemeinen Teil diesem Urteil angefügt und hat sehr grundlegende Ausführungen zur Gewaltenteilung gemacht und auch zur Rolle des Gerichts. Gibt dann zu, dass eigentlich dies politische Entscheidungen sind und dass die politischen Mehrheiten hier ausschlaggebend sein müssen, sagt aber dann, nein, wir haben hier auch unsere Stellungnahme einzubringen und zwar in Bezug auf Rule of Law. Also das fand ich eine sehr interessante Art, es zu formulieren, weil Rule of Law ist eigentlich nicht die Aufgabe des Gerichtshofs. Die Aufgabe des Gerichtshofs ist, die Menschenrechte, so wie sie in der Konvention festgelegt sind, zu schützen. Rule of Law kommt nur in der Präambel vor, ist auch erst in den 70er Jahren überhaupt in die Rechtsprechung eingegangen. Und dies nimmt er nun als zentralen Teil und sagt, da ist der politische Entscheidungsprozess defizitär, da muss er als Gerichtshof eingreifen. Also das ist schon, wenn Sie diese Gewaltenteilungsfrage ansprechen, etwas, worüber sicherlich noch viel nachzudenken ist, inwieweit das komplett überzeugen kann. Also es ist jedenfalls mal ein gut durchdachter Ansatz. Aber was Sie jetzt ansprechen, diese ganz konkreten Festlegungen, die brauchte der Gerichtshof natürlich, um dann diesen Artikel 8 inhaltlich so zu füllen, dass er dann auch sagen kann, reicht es, was die Schweiz getan hat? Denn dass sie etwas getan hat, war ja klar. Und da hat man sich eben an diese Pariser Abkommen angelehnt und hat versucht, hieraus zu schöpfen, um es konkreter zu machen. Aber ich denke, gut, man hat eine Verletzung festgestellt, aber letztlich ist das ja genau dann auch der Kritikpunkt gegen die Entscheidung, weil nicht klar ist oder nicht festgelegt ist und auch meiner Meinung nach nicht festgelegt werden konnte, was nun konkret die Schweiz tun muss. Weil die Urteile des Gerichtshofs sind Feststellungsurteile. Und nach Artikel 46. Und es ist den Mitgliedstaaten immer überlassen, selbst zu sagen, wie sie sie umsetzen wollen. Nur in ausnahmsweisen Fällen darf man als Gericht eine klare Vorgabe machen, wenn es praktisch nur eine Alternative gibt. Und die ist hier eben gerade nicht gegeben. Und deshalb ist es eben offen, wie der Gerichtshof nun diese Verletzung kuriert. Und damit, und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, ist man letztlich doch wieder in dieser allgemeinen politischen Gemengelage. Reicht es, was man getan hat? Reicht es nicht? Dies wird bestimmt, jenes wird bestimmt. Der eine Experte sagt so, die andere Expertin sagt anders. Da bin ich mir nicht sicher, ob der Gerichtshof mit seinem Urteil wirklich etwas zur Entscheidungslösung beitragen konnte.
Ja, da kann man in der Tat Zweifel haben, weil ja auch in der Schweiz gerade sehr engagiert darüber diskutiert wird, was jetzt eigentlich für eine Conclusio aus dieser Entscheidung zu ziehen ist. Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei sagt, eine Konsequenz sollte sein, dass die Schweiz aus dem Europarat austritt, um diesen, ich zitiere, dekadenten Richtern aus Straßburg zu entkommen. Ist das nicht auch eine problematische und vielleicht auch absehbare Folge, dass dann auch die Akzeptanz des Europarates und auch des Gerichts in den Mitgliedstaaten nach solchen Entscheidungen zurückgehen könnte?
Ich denke, das wussten alle, die damit befasst waren, dass es bei dieser Entscheidung auch um das Standing, um die Akzeptanz, um die Rolle des Gerichtshofs in Europa geht. Es hat eben die eine Seite ganz, ganz große Hoffnungen damit verbunden, hier die Klimapolitik aktiv gegen die Regierungen gestalten zu können. Und die andere Seite sagt, dieses Gericht ist dafür nicht da. Es hat eine ganz konkret festgelegte Rolle, die vertraglich vereinbart ist. Und daran wollen wir uns auch halten. Damit war die Aufgabe, die der Gerichtshof bekommen hat, mit diesen, es war ja nicht nur diese eine Klage, sondern mit den verschiedenen Beschwerden, so zu entscheiden, dass er auch quasi den einen und den anderen entspricht, also irgendwo einen Mittelweg findet. Nun kommt die Kritik von allen Seiten. Es kommen auch sehr positive Stimmen. Sie haben schon die Schweiz zitiert. Ich habe in der NZZ gelesen als Überschrift absurdes Urteil gegen die Schweiz. Entsprechend habe ich gelesen im Figaro, also die NZZ, glaube ich, nun ist kein rechtsgerichtetes Medium, Figaro wohl eher schon. Aber diese Kritik hat unheimlich viel Aufwind bekommen und das ist sehr negativ. Und das wusste der Gerichtshof aber auch. Dessen war er sich vollkommen bewusst, dass er dran gemessen wird, wie er seine eigene Rolle hier definiert. Die Gefahr bestand. Ich finde trotzdem, dass das Urteil ausgewogen und vernünftig ist und eigentlich eine maßvolle Antwort gibt. Aber dass die Kritik kommt und dass die Existenz des Gerichtshofs mit solchen Urteilen nochmal neu zur Disposition gestellt wird, insbesondere für antieuropäisch eingestellte Parteien, das wissen wir leider. Wir müssen aber sehen, es ist ja nicht an dem Tag nicht nur das Klimaseniorinnenurteil entschieden worden, sondern die beiden anderen Urteile auch. Also dieses Urteil zu den portugiesischen Jugendlichen und zu dem französischen Bürgermeister. Ich würde sagen, der Gerichtshof ist ja strategisch vorgegangen. Wenn er nur ein Unzulässigkeitsurteil in dem portugiesischen Fall veröffentlicht hätte, wäre das negative Echo sehr, sehr groß gewesen. So hat er versucht, ein ausgeglichenes Bild zu zeichnen mit diesen drei verschiedenen Urteilen. Und gerade dieses portugiesische Urteil zeigt ja, dass er viele der ganz extremen Forderungen, hier etwas komplett Neues über den Individualschutz hinausgehendes zu schaffen, nicht eingelöst hat.
Die portugiesischen Jugendlichen, die wollten ja 32 Staaten gleich in Haftung nehmen, weil sie gesagt haben, na ja, da geht es ja darum, dass der Klimaschutz eben von sehr vielen Staaten gemeinsam gefährdet wird. Jetzt haben die Richter da sehr formal argumentiert, haben gesagt, in dem Fall dieser portugiesischen jungen Menschen sei das Gericht nur für Portugal zuständig und dort sei der Rechtsweg nicht ausgeschöpft worden. Das kann man formal sicherlich nachvollziehen, aber haben inhaltlich nicht eigentlich die jungen Menschen gerade einen Punkt getroffen, dass eben der Klimaschutz von mehreren Staaten in Summe gesteuert wird und es schwierig ist, dann so einen Staat herauszugreifen?
Ja, natürlich haben sie da inhaltlich einen Punkt getroffen. Und auch bei der Klimaseniorinnenentscheidung, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber auch dort wurden ja die Zulässigkeitskriterien so neu definiert, dass die Beschwerde zulässig war. Also nach der bisherigen Rechtsprechung wäre dem nicht so gewesen. Und es war eben auch eine Entscheidung des Gerichtshofs, hier bei dem portugiesischen Fall die Frage der Jurisdiktion eng zu definieren und bei dem Schweizer Fall dann die Frage des Opferstatus weit zu definieren und hier die Associations, also die Vereinigungen für zuständig zu erklären, dass sie hier die Beschwerde einlegen dürfen. Und auch in der Sache würde man eigentlich sagen, hätten die Jugendlichen eher gewinnen sollen als die alten Damen, denn die alten Damen sind ja diejenigen, die selbst quasi sehr viel mehr mit beigetragen haben ihr ganzes Leben lang, also die Gründe mitgesetzt haben für die Klimaverschlechterung. Die jungen Leute fangen erst an. Die älteren Damen haben ja schon ganz anders gelebt über all die Jahre und alle Möglichkeiten, die auch Kohlendioxidausstoß verursacht haben, genutzt. Also auch inhaltlich ist es eigentlich ein bisschen kontraintuitiv, dass der Schweizer Fall durchgegangen ist. Wobei von der Sache her, vom juristischen Ansatz her, finde ich es richtig. Nun, was Sie sagen, dass die Klage gegen die 32 Staaten sehr viel mehr Sinn macht als gegen einen Staat, weil es ja ein globales Phänomen ist, das stimmt natürlich. Aber dazu nimmt der Gerichtshof auch Stellung und sagt, jeder Staat kann eben etwas tun und die Handlungen jedes Staates wirken sich aus auf das Klima. Das kann man am einzelnen Staat angreifen. Und dann muss man eben auch bei dem Staat entsprechend die Rechtsmittelinstanzen alle durchlaufen, was in der Schweiz gemacht worden ist. Das haben die portugiesischen Jugendlichen nicht gemacht. Der Gerichtshof hat eben die Jurisdiktion, also die, was Artikel 1 der Konvention sagt, dass man erstmal Jurisdiction braucht, um überhaupt die Staatsgewalt anzugreifen. Das hat er radikal verneint und da ist er eben auch nicht über seine bisherige Rechtsprechung, die ja schon sehr expansiv war, hinausgegangen. Also an der Stelle hat er sicherlich hochfliegende Erwartungen enttäuscht und hat eben das territorial begrenzt, was allerdings schon begründbar ist, dass man eben sagt, man greift an der Verantwortung des einzelnen Staates für das, was passiert. Und die in dem Staat leben, die dürfen es gegen den Staat geltend machen. Also der Gerichtshof hat hier versucht, es nicht zu einem vollkommen uferlosen globalen Instrument zu machen. Aber ich habe gerade zu dem Punkt auch sehr kritische Kommentare gelesen. Und wenn ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts richtig interpretiere, ist es dort weiter.
Ja, das ist ja ganz spannend, ne? Also Sie haben jetzt schon angesprochen, dass eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese Möglichkeit für Vereine da zu klagen erweitert hat, auch mit dieser Entscheidung, sonst wären die Klimaseniorinnen nicht erfolgreich gewesen. Die Einzelpersonen, also die Mitglieder auch dieser Klimaseniorinnen, die waren hingegen nicht erfolgreich. Beim Klimabeschluss in Karlsruhe 2021, da war es genau umgekehrt, da waren Einzelpersonen mit ihren Verfassungsbeschwerden erfolgreich, aber was so ein Verbandsklagerecht anbetrifft, da war Karlsruhe sehr zurückhaltend. Wie kommt es zu diesem Wertungswiderspruch zwischen den beiden Gerichten?
Ja, das sind Auslegungsmöglichkeiten, Auslegungsentscheidungen und der Straßburger Gerichtshof hat hier die Klagemöglichkeit für die Associations wirklich neu begründet. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man nur sagen kann, das ist einfach eine neue Tür, die da aufgemacht worden ist. Also bisher würde man gesagt haben, dass sich die Association eben nicht unmittelbar auf ihre Rechte beziehen kann. Der Klimawandel schädigt jetzt nicht die Vereinigung, das sagt der Gerichtshof ja auch an mehreren Stellen. Und dann lässt man sie aber klagen für Individuen, die aber selbst nicht klageberechtigt wären, weil man dafür nun die Schwelle extrem hoch setzt mit diesen Voraussetzungen, dass also eine hohe Intensität von klimaschädlichen Einwirkungen vorliegen muss und eine dringende Notwendigkeit individueller Schutzmaßnahmen. Also diese zwei sehr hohen, klar gezeichneten Hürden lösen ja all die Schweizer Klimaseniorinnen nicht ein und dennoch akzeptiert man, dass der Verein, in dem diese Klimaseniorinnen zusammengefasst sind, das Klagerecht oder das Beschwerderecht hat. Das fand ich eine ganz erstaunliche Konstruktion, eine mutige oder wagemutige Konstruktion, über die man schon insofern nachdenken kann, als die Konvention ja eigentlich Individualrechtsschutz gewähren wollte und man hier eigentlich ganz anders ansetzt und auch diese zukünftigen Generationen hier mit einbezieht. Da haben sie ja dieses neue Wort geprägt, Distinct Representational Disadvantage. Also die zukünftigen Generationen haben keine Möglichkeit, selbst vertreten zu sein. Und deshalb sagt man, dass diese Interessen der zukünftigen Generationen von den Vereinigungen vertreten werden können. Da fragt man sich auch, warum sollen die Vereinigungen das nun besser vertreten als die gewählten Politiker und Politikerinnen? Also da sind für mich ganz viele Fragen offen, aber das ist schon ein zentrales Element der Konstruktion, die das Gericht hier versucht hat. Vielleicht auch ein bisschen pragmatisch, dass sie dachten, also wenn nun jeder Einzelne mit seiner Beschwerde kommt, dann ist das gar nicht abzuarbeiten. Wenn man aber bestimmte darauf spezialisierte, ausgewiesene Vereinigungen zulässt, dann könnte man eher darüber einen auch vor Gericht möglichen Dialog führen. Und offensichtlich hat das Bundesverfassungsgericht hier einen ganz anderen Weg gewählt.
Ja, und damit sind wir ja eigentlich dann auch schon bei dem Sondervotum des britischen Richters, was Sie vorhin angesprochen haben. Der hat nämlich daran erinnert, dass die Europäische Menschenrechtskonvention ja eigentlich keine Popularklage vorsieht. Und ich sag mal, so eine sehr erweiterte Verbandsklage könnte man ja schon als Popularklage durch die Hintertür verstehen, oder?
Ja, ich denke, das ist eben auch einer der Vorwürfe gegen dieses Urteil. Im Prinzip hat der Gerichtshof sich selbst zu einem Mitspieler bei dieser Auseinandersetzung über die Effektivität des Klimaschutzes gemacht, über diese politische Debatte, und ermöglicht hier jetzt nicht den Individuen, aber den Vereinigungen hier diese Fälle vor Gericht zu bringen. Und was mir da so ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, ist die Auseinandersetzung mit der besonderen direkten Demokratie in der Schweiz. Und ich glaube, deshalb ist dieses Urteil auch in der Schweiz nicht so gut angekommen. Denn die Schweiz ermöglicht ja anders als bei uns über die Referenden den Individuen sehr viel mehr Mitsprache, sehr viel unmittelbarere Mitsprache, aber eben nicht über eine NGO, die man hier gründen kann. Hier hatte sie 2000 Mitglieder, die kann auch 200 Mitglieder haben. Das können ja ganz kleine Vereinigungen sein. Und das ist natürlich eine ganz andere Basis als ein Referendum, das ja nun in der gesamten Schweiz geführt wird und wo man sagen kann, das ist nun wirklich das Fundament, wie die Individuen in die Gesamtentscheidung einbezogen werden können. Das hat ja auch Richter Eike herausgehoben, noch sagt, da muss man doch vorsichtig sein, dass in der Schweiz diese Besonderheit besteht. Das hat der Gerichtshof zum Beispiel auch in diesem Abtreibungsfall ABC zu Irland damals sehr stark herausgestellt. Und das fehlt mir hier so ein bisschen, wenn er sagt, da muss man also komplementär über diese Klammer NGO plus Gericht muss man Korrekturmaßnahmen vornehmen. Warum er das nicht diskutiert im Blick dessen, was man mit Referenden in der direkten Demokratie erreichen könnte.
Wer ja auch nicht so begeistert sein wird über die Entscheidung, sind möglicherweise die Schweizer Gerichte, denn die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte basiert ja nicht nur auf dem Artikel 8, den wir vorhin schon besprochen haben, sondern auch auf den Artikel 6, der sich ja mit dem Zugang zum Gericht beschäftigt. Jetzt war das so, die Klimaseniorinnen haben versucht, vorher auch schon bei der Schweizer Justiz vorstellig zu werden, waren da nicht erfolgreich, und dann sagt einfach Straßburg, naja, da wurde euch nicht ausreichend Zugang zum Gericht eröffnet. Überzeugt Sie dieser Aspekt?
Ja, das ist ein Zusatzaspekt, den der Gerichtshof auch quasi parallel führt zu dem Artikel 8 Aspekt, weil er ja auch hier wiederum die Vereinigungen in den Vordergrund stellt und gerade herausstellt, dass ihnen vor den Schweizer Gerichten nicht ausreichend Gehör verschafft worden ist und dass man sich nicht in der Sache mit ihren Beschwerden auseinandergesetzt habe. Für mich ist es halt schon ein bisschen ein Problem, wenn das Prozessrecht eben so ist, dass man eben hier nicht in die Sache einsteigen muss und dass man, wie die Schweizer Gerichte argumentieren kann, die haben ja, glaube ich, wörtlich auch gesagt, dass es sind Fragen, die die Politik betreffen und nicht vor den Gerichten zu entscheiden sind, dann ist da schon eine Argumentation versucht worden, warum man nicht in die Materie, also in die Sache selbst einsteigt. Und das hat der Gerichtshof dann komplett zurückgewiesen und gesagt, ihr hättet eigentlich so denken müssen wie wir. Ihr hättet dem diese Bedeutung der gerichtlichen Mitentscheidung, diese Bedeutung geben müssen. Das ist ein Gesamtkonstrukt, das man so sehen kann, aber das man eben auch anders sehen kann. Wie gesagt, ich finde es im Ergebnis begründbar. Aber ich verstehe auch, dass man sagt, oder dass man jetzt als Schweizer Richterin, als Schweizer Richter sagt, das sieht nicht ausreichend, warum wir so entschieden haben, wie wir entschieden haben.
Ja, also wirklich eine sehr, sehr vielschichtige Entscheidung, wo sich quasi auch mehrere sehr spannende Folgefragen stellen. Ich würde zum Schluss Ihnen gerne noch eine Folgefrage ganz konkret stellen. Und zwar würde mich interessieren, wie stark wird der Einfluss dieser Straßburger Entscheidung auf die Rechtsprechung in Deutschland sein?
Die Rechtsprechung in Deutschland wird es sicherlich sehr intensiv analysieren. Es war ja nun so, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn Sie so wollen, zuvor gekommen ist, also den ersten großen Einschlag hatte mit, oder den zweiten im Prinzip nach der Niederlande, aber doch einen sehr wichtigen Akzentpunkt gesetzt hat mit dem eigenen Klimaurteil. Und nun wird man sich mit dem Schweizer Urteil intensiv auseinandersetzen. Die praktischen Konsequenzen, da bin ich mir nicht sicher, inwieweit tatsächlich nun sich wirklich in der deutschen Sicht auf die Klimapolitik etwas unmittelbar ändern wird. Ich erwarte oder ich denke, dass die Vereinigungen, die es ja bei uns auch gibt, es nutzen werden, um vermehrt in diese Linie der Rechtsprechung weiterdenkend Beschwerden vor die deutschen Gerichte zu bringen. Aber ob dann tatsächlich in der Sache jetzt neu angesetzt werden muss oder ob wir mit unserem Standard, den wir über das Bundesverfassungsgericht erreicht haben, eigentlich schon ganz gut abgesichert sind, das kann ich jetzt nicht aus dem Stand vorhersagen. Und ich denke, das werden die nächsten Jahre zeigen, wie sich auch erst sehr langsam zeigen wird, ob die Umsetzung dieses Urteils tatsächlich den Klimaschutz verbessert. Und hier nochmal zurück auf Richter Eike, der sagt, er hat Sorge, dass es quasi zum Nebenschauplatz wird, dass man hier nochmal streitet neben den anderen Auseinandersetzungsmöglichkeiten, Prüfmöglichkeiten, die sehr viel exakter, sehr viel wissenschaftlicher in die Details gehen können, als die Umsetzungsmechanismen, die das Ministerkomitee ja zur Verfügung stellt. Also die Schweiz muss jetzt eben dann nachweisen, welche Maßnahmen sie unternommen haben, um dieses Urteil umzusetzen oder planen zu unternehmen. Und dann muss das Ministerkomitee das prüfen. Da wird sich erst in der Zukunft zeigen, wie nachhaltig und wie intensiv dieser Mechanismus dann greift, um tatsächlich Fortschritt zu erreichen. Wie gesagt, Hoffnung der einen und Skepsis der anderen.
Dann wird das etwas sein, was wir beide im Blick haben, Sie in der Wissenschaft, wir im Journalismus. Das war heute eine erste Einschätzung zu der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg zur Klimapolitik in der Schweiz. Ich habe mit Angelika Nussberger gesprochen. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung der Universität zu Köln, war Vizepräsidentin des Gerichts in Straßburg. Vielen Dank, Frau Professor Nussberger.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Das muss ich sagen, ist immer mit meine Lieblingsrubrik, weil das manchmal so schön kurios ist. Und wir haben auch in dieser Woche einen Fall mitgebracht, bei dem man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Und zwar hat vergangene Woche das Gericht der Europäischen Union entschieden, dass das Amt für geistiges Eigentum der Europäischen Union den Angehörigen von Pablo Escobar verbieten darf, dessen Namen als Unionsmarke einzutragen. Pablo Escobar dürfte den meisten Begriff sein, aber wir können noch mal kurz erläutern. Also er war Chef des Medellin-Kartells, des größten Kokain-Exporteurs der 1980er Jahre, starb 1993 in Kolumbien bei einem Schusswechsel mit der kolumbianischen Polizei und US-Drogenfahndern. Und was ich persönlich gar nicht verstehen kann, ich weiß nicht, ob mir das vielleicht irgendjemand mal erklären kann, es gibt einen totalen Personenkult um ihn.
Ja, das finde ich auch ziemlich verrückt. Ich habe, als ich die Entscheidung gelesen habe, dann auch nochmal so ein bisschen im Internet geguckt, was es da alles so gibt. Also es gibt T-Shirts, Kühlschrankmagneten, Gläser und so weiter. Und ich meine, das war halt wirklich ein Oberhaupt einer kriminellen Struktur. Das Ganze wurde jetzt aber nochmal verstärkt. Es gibt auch eine Netflix-Serie über ihn. Und seit 2018 ist eben in mehreren Marken der Vertrieb von Produkten, die mit seinem Namen verbunden sind, geschützt. Da geht es um ganz unterschiedliche Produkte, also Parfüm, Lebensmittel, Möbel. Und das sollte jetzt eben auch in der EU erwirkt werden. Da haben dann die Angehörigen beim Amt für geistiges Eigentum der EU einen Antrag gestellt. Dieses Amt, die Behörde, hat das abgelehnt und darum ging es jetzt in Luxemburg.
Ja, und zwar klagte ja die Escobar Holding dagegen vor Gericht der Europäischen Union in Luxemburg mit dem Argument, es gebe einen Verstoß gegen Artikel 7 und Artikel 94 der EU-Markenverordnung und Artikel 48 der EU-Grundrechtecharta. Artikel 7 klärt, wann eine Marke nicht eingetragen werden darf, das zur Erläuterung. Und das EU-Amt sagt, die Marke verstoße gegen die öffentliche Ordnung und gegen gute Sitten.
Ja, das ist ja immer so ein, ich sag mal, weiter Begriff, ne? Wir kennen das auch aus dem deutschen Recht. Öffentliche Ordnung und gute Sitten, das kommt auch dort vor. Und jetzt war halt die spannende Frage, wie ist das auszulegen? Da hatte die Holding argumentiert, naja, man müsse jetzt erstmal herausfinden, wie Pablo Escobar in der spanischen Öffentlichkeit so wahrgenommen werde. Möglicherweise sei der ja da wirklich recht beliebt. Er habe vielleicht eine Art ikonischen Charakter. Die Anwälte haben dann auf Beispiele wie Robin Hood oder Che Guevara abgestellt. Beides ja Figuren aus der Geschichte, die durchaus auch kriminell waren, die dann aber sehr populär wurden. Außerdem haben sie auch noch gesagt, das Bild von Pablo Escobar sei zudem ja auch geprägt, weil er den Armen in Kolumbien geholfen habe. Ich sag mal, das kann man durchaus auch unterschiedlich bewerten, wie groß diese Hilfe war. Naja, aber die Richter haben sich dann ziemlich klar zu dieser Argumentation verhalten, Katharina.
Genau, und zwar haben die relativ deutlich gemacht, dass sie keinen Verstoß gegen den Artikel 7 sehen und dass es eben nicht darauf ankomme, wie die Öffentlichkeit mehrheitlich jemanden bewertet, sondern welchen Maßstab vernünftige Personen mit durchschnittlicher Sensibilität und Toleranzschwelle anwenden. Also offensichtlich, ja, oder es ist offensichtlich, dass Escobar eher für den Drogenhandel steht als für Mildtätigkeit. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Und das, was du eben schon gesagt hast, dass er inzwischen sogar für viele gute Taten steht, das ist, also diese Interpretation ist wirklich mehr als eigenwillig.
Ja, und damit war natürlich dann der Artikel 7 so ein bisschen rausgekegelt. Jetzt hattest du vorhin gesagt, na ja, da waren ja noch zwei andere Normen in der Debatte. Einmal gibt's den Artikel 94, auch aus der Markenverordnung. Da ist quasi geregelt, wie detailliert muss eine EU-Behörde, wie hier das Amt für geistiges Eigentum, eben so eine Entscheidung, in dem Fall ja die Entscheidung, dass die Marke nicht eingetragen wird, eigentlich begründen. Da hatten jetzt die Holding gesagt, na ja, die ist ja auf dieses Argument, er sei ein ikonischer Krimineller, gar nicht eingegangen. Auch da haben aber die Richter gesagt, das ist kein Problem, weil ein Verstoß gegen Artikel 94 liege jetzt nicht schon vor, wenn mal ein Argument nicht gewürdigt sei. Es sei wichtig, dass insgesamt die Behörde stringent argumentiert und das sei gegeben, denn Escobar sei ein Symbol für das organisierte Verbrechen. Naja, und dann kommt noch die Grundrechtecharta ins Spiel.
Ja, die EU-Grundrechtecharta, also dieser besagte Artikel, enthält die Unschuldsvermutung. Escobar wurde ja nie von einem Gericht verurteilt. Allerdings hat die EU-Behörde dann auch relativ deutlich gemacht, dass das eigentlich keine Rolle spiele. Also das Gericht hat keinen Verstoß gegen den Artikel gesehen und argumentiert, es kommt für Markenwahrnehmung nicht auf die Verurteilung an, sondern auf das Bild des Durchschnittsbetrachters.
Ja, genau. Da haben sich dann quasi die Richter der Argumentation der Behörde angeschlossen. Jetzt müssen wir fairerweise sagen, noch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ne? Gericht der Europäischen Union ist ja nur die erste Instanz. Eine Berufung beim EuGH ist noch möglich. Trotzdem haben wir beide uns entschieden, dass es sich um ein gerechtes Urteil handelt, vor allem auch im Hinblick auf die Symbolwirkung für die Opfer dieses Drogenkartells. Unser Kollege Markus Jung hat die ganze Entscheidung noch ein bisschen ausführlicher im Wirtschaftsressort der FAZ aufgeschrieben. Auch das ist natürlich für die Abonnenten von FAZ Einspruch lesbar. Wir sind jetzt nun am Ende unserer Sendung angekommen. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen und Themenideen zu unserem Podcast hat, der kann sie gerne an einspruchpodcast@faz.de schicken. Bitte schicken Sie die Hörerfrage immer als Sprachnachricht.
Ja, außerdem sind wir ja auch auf Instagram vorhanden. Das heißt, jeder, der uns dort finden möchte, kann das tun unter faz.einspruch. Und wir haben noch was Interessantes, und zwar Referendare, die eine Wahlstation in unserem Justiziariat absolvieren wollen. Die können sich gerne bei uns bewerben. Dazu finden Sie Informationen unter frankfurterallgemeine.de/referendariat. Wir können das natürlich sehr empfehlen. Zum einen, weil es hier sehr, sehr nett ist, ein ganz tolles Team. Und ja, weil so auch die Möglichkeit besteht, sich in der Einspruchredaktion einzubringen. Ja, für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen allen eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche. Genießen Sie den Feiertag am 1. Mai, auch wenn es dann keinen Einspruch-Podcast gibt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleiben Sie Einspruch treu.